Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und natürlich unserem heutigen Gast. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden mit Sonja Kraus. Hallo Frau Kraus.
Schönen guten Morgen.
Frau Kraus, seit einiger Zeit ist Sonja Kraus immer öfter im HR-Fernsehen zu sehen. Seit März gehört sie zum Team von Main Tower. Endlich daheim, oder?
Ja, in einer gewissen Weise schon. Also ich habe eine Anreise von 5 Minuten und das ist so ein Luxus.
Sie sind hier in Frankfurt aufgewachsen, haben auch während Ihrer Fernsehkarriere bei Pro7 eigentlich immer in Frankfurt gewohnt. Was war der Grund dafür? Ein Mann, der Apfelwein, grüne Soße?
Alles. Natürlich unsere gute Frankfurter Luft. Nein, es ist wirklich so, dass ich während meiner Modelzeit gelernt habe, was Heimat bedeutet. Und ich immer heimatverbundener wurde. Früher war es so, dass man als Teenie will man raus aus dem Kaff, haha. Und dann, nachdem man irgendwie so 5 Jahre in der Fremde verbracht hat, dann ist es irgendwie so, man möchte nichts wie zurück nach Hause.
Gibt es einen Ort in Frankfurt, der Ihnen besonders am Herzen liegt? Also jetzt mal abgesehen von Ihrem Zuhause.
Oh, es gibt so viele Orte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss sagen, wenn ich so durch den Nidderpark gehe, und das ist halt auch so eine Strecke, die mit mir, das ist so meine Yoga-Strecke, sag ich mal, Gassi gehen, erholen, Natur erleben, gleichzeitig mit einem Auge dann immer noch die Skyline im Hintergrund, den Ginnheimer Spargel, und das ist einfach total toll und sicherlich etwas, was kaum jemand eigentlich mit dem Wort Frankfurt verbindet.
In Zukunft wird der Dornbusch hier, also da, wo der HR zu Hause ist, eine größere Rolle im Leben von Sonja Kraus spielen. Darüber und über vieles mehr reden wir in den nächsten 2 Stunden. Schön, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön.
HR1. Genau meins.
Und es will man nicht in de Koppenei, wie kann nur ein Mensch nicht aus Frankfurt sein? Dieser Satz stammt nicht von unserem heutigen Gast Sonja Kraus, sondern von dem Frankfurter Dichter Friedrich Stolze. Sie würden ihn aber sofort unterschreiben, Frau Kraus, oder?
Naja, mit einem Augenzwinkern, ja.
Auf die Frage, nennen Sie berühmte Frankfurterinnen, würde Ihr Name relativ schnell fallen?
Oh, wow.
Ja, weil die Leute bringen sich schon mittlerweile mit Frankfurt. Ich versuch's mal. Petra Roth, Susanne Fröhlich, Marika Kilius. Und dann fällt mir auch schon Frau Kraus ein.
Oh, wow. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geölt. Wow.
Ja, aber ist doch so. Also, oder fallen Ihnen da andere Namen ein? Ich frage mal so.
Ganz ehrlich, ich habe mir da noch nie groß Gedanken drüber gemacht, wer jetzt eine berühmte Frankfurterin ist oder nicht. Also, ich bin da zu wenig selbstreflektiert oder man könnte auch sagen, vielleicht zu wenig Profi.
Ich wundere mich, das macht Sie jetzt ein bisschen verlegen.
Ja.
Finden Sie es eine Nummer zu groß?
Nein, aber mein Herz hängt wirklich an dieser Stadt und ich bin nun mal eine ganz loyale Frankfurterin.
Das war jetzt völlig ohne jede Ironie. Also
ja, trotzdem, es freut mich. Vielen Dank. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment an. Dankeschön.
Wenn Sie sich an Ihre früheste Kindheit erinnern, wie sind Sie aufgewachsen hier in Frankfurt?
Mit sehr viel Kiez. Also damit meine ich nicht das Rotlichtviertel, sondern ich meine viel auf der Gas, also draußen auf Baustellen, die man nicht betreten durfte. So ein typisches Leben, was leider irgendwie meinen Jungs gar nicht mehr möglich ist. Ich weiß nicht, ob ich eine hysterische Mutti bin.
Wie alt sind die Jungs mittlerweile?
4 und 6. Aber ich weiß, ich war damals schon bei den Nachbarskindern unterwegs, in meinem Quartier, sage ich jetzt mal, um die Ecke, dann schräg gegenüber im Park, ganz allein und eigentlich sehr dörflich bin ich aufgewachsen in Frankfurt.
Das sagt man öfter in Frankfurt, in Eschersheim, dass jeder Stadtteil so doch schon noch einen dörflichen Kern hat.
Absolut.
Ne?
Und das war auch, meine Eltern hatten wahrscheinlich so viel zu tun, dass sie da gar nicht den Kopf drüber gemacht haben, ob das jetzt in Ordnung ist. Aber es war eine absolut schöne Kindheit.
Als Teenie sind Sie relativ schnell ins Frankfurter Nachtleben reingeraten.
Oh ja.
Vogue, Omen oder Dorian Gray?
Alles.
Alle drei.
XS, Plastik. Also ich war wirklich eine kleine Feiermeier-Tante und Gott sei Dank sah ich schon mit 14 relativ erwachsen aus und war schon sehr groß und konnte mich dann da reinschmuggeln. Und das war eine tolle Sache, denn als ich dann mit 23 zum Fernsehen kam, wusste ich mich zu benehmen und hatte mich schon ausgetobt.
Geld verdient haben Sie, indem Sie Klamotten verkauft haben in einem Laden, der hieß damals Santana.
Oh ja,
hat mit Carlos Santana nichts zu tun.
Das war dann so mit 14, 15. Ja, da habe ich mein Betriebspraktikum in der Schule gemacht. Und dann war ich natürlich fleißig und dann haben die mich gefragt, ob ich vielleicht möglicherweise für 8 Mark die Stunde Klamotten sortieren möchte im Lager. Und dann habe ich mich vom Lager in den Verkaufsbereich vorgearbeitet. Das war toll.
Und dann sind Sie relativ schnell entdeckt worden.
Ja, entdeckt. Also
das muss man schon so sagen. Sie sind angesprochen. Das ist so eine klassische Geschichte, fast schon ein Klischee. Klischee, wie man sich vorstellt, sie sitzen in der Straßenbahn oder werden auf der Straße von einem Fotografen angequatscht?
Na, die klassische Geschichte war eigentlich...
Bring ich dich groß raus.
Ja, groß ist das Stichwort, denn ich war zu groß fürs klassische Ballett. Da war die Idealgröße 1,62. Die habe ich dann schon mal um 10 cm mit 14 geknackt und bin eigentlich da so halbwegs rausgeflogen und war zutiefst bekümmert. Und dann habe ich aber das große Glück gehabt, dass mich ein Fotograf angesprochen hatte, gleichzeitig aber auch noch ein Besitzer von einer Werbeagentur. Und dann kam ich zum Modeln und da habe ich ziemlich schnell aber auch realisiert, dass da mehr als 8 Mark die Stunde zu verdienen ist. Und dementsprechend ambitioniert habe ich das dann auch vorangetrieben, sodass ich dann nach dem Abi gleich ins Ausland gegangen bin.
Und Sie haben relativ viel Geld verdient damals schon als Model. Das heißt also, es war nicht irgendwie so die Klasse, dass man irgendwie auf einer Vorstadtmodenschau läuft, sondern Sie waren in der Welt unterwegs.
Ja, ich habe, glaube ich, meine erste Steuererklärung mit knapp 16 abgegeben und dementsprechend auch immer das sehr monetär betrieben. Also für mich gab es so ein Gesetz, wenn du ein Jahr weniger verdienst als das Jahr davor, dann fängst du endlich an zu studieren. Und das traf aber nie ein. Und dann dachte ich, naja, gut.
Nun klingt das natürlich alles schon so ein bisschen wie im Märchen, dass es in der Kindheit und Jugend von Sonja Kraus sehr schwere Zeiten gab. Darüber reden wir auch in 5 Minuten in HR1.
HR1.
Erst Model, dann hat sie als Fernsehmoderatorin Karriere gemacht. Sonja Kraus ist heute unser Gast im HR1 Talk. Sonja Kraus gehört zu den bekanntesten deutschen Fernsehgesichtern. Frau Kraus, was hatten Sie als Kind für Träume? Wollten Sie immer das werden, was Sie dann geworden sind?
Nein, ich hatte viele Träume. Ich wollte Astronautin werden. Ich wollte ganz lange Ägyptologin werden. Dann irgendwann habe ich gedacht, naja, Medizin wird das sein, was ich studiere. Also hatte alles gar nichts damit zu tun.
Sie haben nicht vorm Spiegel gestanden und in die Drahtbürste moderiert?
Nein, es war keine Berufung, sondern ich habe mich da treiben lassen im Strom des Lebens und habe natürlich auch immer meine Möglichkeiten gesehen. Und da für mich eine finanzielle Unabhängigkeit immer sehr erstrebenswert war und auch zur Selbstbestimmtheit einer Frau dazu gehört und wichtig war, emotional, war Geld verdienen für mich durchaus attraktiv und gewisse Träume habe ich dem auch gerne geopfert. Und schon beim Modeln habe ich gesehen, das rentiert sich, relativ wenig Arbeit für viel Geld. Und beim Fernsehen habe ich das ebenso empfunden, dass es mir dann so viel Spaß macht. Und ich denke, mein Gott, irgendwie, ich habe auch immer gesagt, das ist kein Beruf, das ist ein Job. Das hat mir auch eine gewisse Leichtigkeit erhalten in diesem Job, weil ich es eben nie verbissen gesehen habe.
Nun haben Sie als Kind auch sehr dunkle Momente erleben müssen. Ihr Bruder ist sehr, sehr jung gestorben. Ihr Vater hat sich das Leben genommen. Wie sind Sie und Ihre Mutter mit diesen sehr schweren Situationen umgegangen?
Das mag jetzt schwer nachzuvollziehen sein, aber ich glaube, dass ich daran tatsächlich, man sagt das immer so, gewachsen bin. Aber ich kann echte und unechte Probleme zum einen unterscheiden. Ich weiß, das Einzige, was nicht revidierbar ist, ist der Tod. Und das macht das Leben leichter. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, für den Sonnenschein, für eine positive Lebenseinstellung, für die Einstellung, anderen Menschen das Leben auch nicht zu erschweren durch irgendwelche, durch ein diebehaftes Verhalten oder durch irgendwelche Gemeinheiten, sondern ich möchte gut und sonnig durchs Leben gehen und das anderen da auch ermöglichen im Umgang mit mir. Und das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, die viele dazu verleitet, zu sagen, ach, das ist ja so eine oberflächliche Tante, die immer nur lacht, egal ob es draußen schneit oder stürmt. Ja, aber es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, weil ich einfach in der frühesten Kindheit schon so viele Abgründe erlebt habe.
Nun ist man als Model oder im Mediengeschäft nicht so richtig abgesichert. Ich sage das deshalb, weil Sie von sich aus jetzt schon mehrfach über Geld gesprochen haben. Sie haben gesagt, wie wichtig das Ihnen ist, um einfach so eine gewisse Sicherheit zu haben. Und nun als Freiberuflerin, man ist als Moderatorin gewöhnlich Freiberufler. Ja, wie geht man mit dem Druck um, wenn man mal kein Geld verdient? Ich meine, es gibt immer Phasen im Leben von Moderatoren oder auch von Models, wo das Telefon nicht klingelt.
Klar, und ich muss jetzt natürlich, ich bin sehr privilegiert, weil ich jetzt schon knapp 30 Jahre Arbeitsleben auf dem Buckel habe. Und in der Zeit natürlich, da ich nie so dem Luxus verfallen bin auf der anderen Seite, bin ich relativ schlau mit meinem Geld umgegangen, habe das investiert, angelegt, Beton, Gold, alles, was so für mich nachvollziehbar war. Ich habe mich nie auf irgendwelche Berater, die mir irgendwie Ostimmobilien ans Herz gelegt haben, da war ja immer so eine hippe Phase, ne, verlassen, weil ich es irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Vielleicht war ich auch einfach zu blond, dämlich. Aber ich habe dem halt immer misstraut und habe mich mehr so auf meine eigene nachvollziehbare Bauernschleue in Sachen Investment verlassen. Und das war im Nachhinein, glaube ich, ein ganz guter Entschluss. Und da bin ich auch stolz drauf, dass ich eine gewisse Unabhängigkeit erreicht habe, was mir ermöglicht hat, 2 Kinder zu bekommen und auch mal für 4, 5 Jahre zu sagen, ich mache jetzt mal halblang.
Sonja Kraus, heute unser Gast im hr1 Talk. Wie wird man als Frankfurterin zum Aushängeschild von ProSieben, einem Privatsender, der in München zu Hause ist? Darüber rede ich gleich mit unserem heutigen Gast Sonja Kraus.
hr1.
Genau meins.
Hallo und einen schönen guten Tag. Der hr1 Talk heute mit Klaus Reichert und Sonja Kraus. Hallo Frau Kraus.
Schönen guten Morgen, obwohl es ja schon fast Mittag.
Naja. Heute ist Muttertag.
Stimmt.
Ausschlafen ist angesagt. Also, Sie sind 1973 geboren. Das heißt, in der Zeit, in der Sie Kind waren, gab es noch kein Privatfernsehen. Da gab es das erste Programm, das zweite Programm und das dritte Programm, also den hr.
Ne? Ja.
Was haben Sie für Erinnerungen an das Fernsehen von damals, Ihrer Kindheit?
Gerade wenn ich jetzt so regional denke, natürlich an Heinz Schenk und den blauen Bock.
Natürlich.
Und es war, es hat auch durchaus gereicht.
Na, Sie haben ja als Kind in unmittelbarer Nähe des Dornbuschs hier in Frankfurt gewohnt. War Ihnen klar, dass das, was Sie im Fernsehen sehen, also jetzt nicht nur Heinz Schenk, sondern Hans-Joachim Kuhlenkamp ist auch noch ein Name, den man von damals kennt.
Ja.
Bernard Jimmack natürlich auch
ein großer Name.
Ja, klar. War Ihnen klar, dass die bei Ihnen um die Ecke irgendwie im Studio sitzen
Nein.
und in der Kamera reden?
Nein, darüber macht man sich wirklich keine Gedanken. Also das habe ich erst viel später realisiert.
Was für Musik haben Sie damals gehört?
Also ich glaube, meine erste gekaufte LP war Genghis Khan, Genghis Khan. Ja, und dann später, naja doch, ich war immer starken Stimmen verhaftet.
Was fällt Ihnen zu Grace Jones ein? Außer tolle Stimme?
Großartige Fotos.
Auch ihres Model gewesen vorher?
Stimmt, und latent unterschätzt meiner Meinung nach. Aber eine Frau, da falle ich auf die Knie, weil sie einfach verrückt, großartig, stark, androgyn. Ach, mir fallen, glaube ich, 10 Adjektive für sie
dann
ein.
Dann spielen wir jetzt für Sie als Musikwunsch Grace Jones. Hier kommt Slave to the Rhythm.
Dankeschön.
Die Fernsehmoderatorin Sonja Kraus ist heute mein Gast im hr1 Talk. Sonja Kraus war lange Jahre das Gesicht von ProSieben. Sie wird jetzt hin und wieder die hr-Fernsehsendung Maintower moderieren und ist öfter mal Gast in verschiedenen Shows hier im hr. Frau Kraus, einer Ihrer Söhne kommt zu Ihnen und sagt, Mama, ich will ins Fernsehen. Was antworten Sie?
Ach, kannst du nicht was anderes aussuchen? Ich hätte gern lieber einen Anwalt oder einen Arzt, wie jede Mutti. Sowas braucht man in der Familie.
Was sagen eigentlich Ihre Söhne, wenn sie im Fernsehen sehen?
Naja, also für die bedeutet, die Mama ist im Fernsehen, die Mama ist nicht zu Hause. Und von daher sehen sie das zwiegespalten. Auf der anderen Seite passieren auch echt witzige Situationen. Also da war mein Großer gerade mal so 1,5, 2 und dann lief er zum Fernseher und knutschte den Fernseher ab und sagte, die Mama, die Mama. Es war aber nicht die Mama, es war Michelle Hunziker und ich habe ihm gleich mal eine Milch ausgegeben.
Wie sind Sie zum Fernsehen gekommen, Frau Kraus?
Ach, also zufällig, durch ein Casting. Glücksrad braucht eine neue Buchstabenfee, wie man das so schön sagt. Und da gab es eben ein großes Casting und ich glaube, die haben deutschlandweit, ich weiß nicht, 800 Mädels gecastet, 600, ich weiß es nicht mehr genau. Und naja, ich habe nie Glücksrad geguckt. Ich war zu der Zeit sowieso meistens im
Sie
Ausland.
Sie kannten Maren Gilzer nicht. Ja, Vorgängerin.
Nein.
Als Buchstabenfee.
Nein, ich wusste auch gar nicht, was.
Die
aber
Frau,
ich war,
die das Buchstabenfee-Sein in Deutschland erfunden
ja, hat. Ja, die Frau ohne Stimme, ja. Aber vielleicht diese gewisse Unverfrorenheit hat dann das Casting gerockt und ich bin sehr dankbar.
Sie haben bei ProSieben dann später verschiedene Sendungen moderiert. Talk, Talk, Talk hieß eine der Sendungen, eine tägliche. Dann gab es auch eine Heimwerker-Sendung und dazu müssen wir, glaube ich, erklären, dass Sie schon mit Anfang 20 sich ein Haus gekauft haben und dann kein Geld mehr hatten, um das zu renovieren und dann selber die Latzhose angezogen haben.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich, die Historie ist ein bisschen anders, dass ich ohne Papa aufgewachsen bin eigentlich und dann alle Aufgaben, die so klassisch männlich sind, bei uns in unserer Beziehung mit meiner Mama übernommen habe. Und so bin ich schon ziemlich früh zum Renovieren gekommen, habe gemerkt, das macht mir Spaß. Aber das war natürlich dann wirklich die DIY, wie man das so neudeutsch sagt, Explosion, Do-it-yourself-Explosion. Also ich bin in meinen Baumarkt, habe gefragt, wie geht denn das mit den Fliesen legen? Habe irgendwo im Keller angefangen und bis ich dann im ersten Stock war, konnte ich's.
Das heißt, das hat Ihnen dann aber später in der Fernsehsendung wirklich genutzt, dass Sie da Vorkenntnisse hatten?
Ja, natürlich. Also ohne das ging es nicht. Es war aber ein langer Weg, muss ich sagen. Denn natürlich hat mir das erstmal keiner geglaubt, dass es tatsächlich mein Hobby ist und dass ich das leidenschaftlich gern mache. Und erst als dann irgendwie meine Dokumentation bei mir zu Hause gedreht wurde und ich irgendwie einen Estrich, ich weiß gar nicht mal genau, was ich gemacht habe, Estrich gelegt habe, dann hieß es plötzlich, nachdem ich jahrelang mit meinen Chefs da rumgequatscht habe, dass ich gerne sowas wie Home Improvement, ich kannte das eben von Staaten, dieses Genre machen würde, hieß es dann, ja okay, dann machen wir das halt jetzt mal.
Warum haben Sie sich eigentlich auf das Image der Blondine vom Dienst festgelegt im Fernsehen?
Ach, ich habe das überhaupt nicht festgelegt. Ich habe das intuitiv gemacht. Wir liefen damals mit Talk 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 um 19 Uhr samstags gegen Fußball, König Fußball. Und ich wusste ja, was Kerle dazu verleitet, mal umzuschalten. Und dann dachte ich, ja gut, kurze Röcke, tiefes Dekolleté, das kam auch durchaus von mir.
Sie haben aber auch mal in Jeans und Pullover moderiert.
Ja, das, also Jeans und Pullover.
Die schlechteste Quote ihrer Karriere.
Jeans und T-Shirt, das kam aber durch den Anstoß meiner Redaktion, die sagten, Sonja, du bist doch so ein Kumpeltyp, uns reicht es, komm, wir probieren das jetzt einfach mal anders aus. Wir machen jetzt mal Jeans und T-Shirt, sag ich, ja gut, von mir aus. Tatsächlich ist die Quote erdrutschartig gesunken um 2,5-3%. Lustig.
Die Frankfurter Rundschau hat mal über Sie geschrieben, gnadenlose Barbie-Puppe Sonja Kraus, Deutschlands blondeste Fernsehmoderatorin. Ärgert Sie sowas, obwohl Sie ja eigentlich wahrscheinlich nur eine Rolle im Fernsehen spielen?
Nein, ich spiele keine Rolle im Fernsehen. Das ist sicherlich eine Facette meiner Persönlichkeit. Aber ich möchte mir genau diese Facette auch nicht nehmen lassen. Ich hatte jahrelang jeden Samstag Fasching und schrilles, crazy Trash-Fernsehen mit sehr viel Selbstironie. Und ich glaube, viele Menschen haben intuitiv das erfasst, dass da viel Ironie dabei ist. Aber andere haben einfach auch nur sind in die Optikfalle getappt und haben den kurzen Mini und das tiefe Dekolleté gesehen. Und mehr einfach nicht.
Ja.
Punkt.
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 Okay, gut. Sonja Kraus, heute zu Gast im HR1 Talk und ab sofort immer wieder im HR-Fernsehen zu sehen in der Sendung Main Tower.
HR1. Genau meins.
Wer im Fernsehen Karriere macht, der muss damit leben, dass nicht alles, was in der Öffentlichkeit über ihn gesagt wird, unbedingt nett und freundlich ist. Die Fernsehmoderatorin Sonja Kraus hat einstecken müssen, aber Frau Kraus, Sie können auch austeilen. Zum Beispiel haben Sie sich mal den Bachelor in der Zeitschrift Emma vorgeknöpft. Warum gerade den Bachelor?
Ach, ich finde das Format irgendwie extrem frauenfeindlich und verächtlich, auch wenn es ein großer Quotenerfolg ist. Aber für mich ist das als bekennende Feministin immer, so möchte ich Frauen im Fernsehen nicht sehen.
Ja, aber was ist zum Beispiel schlimmer am Bachelor als an Germany's Next Topmodel oder Die Insel ist ja auch so ein Format, wo die Leute sich nackt begegnet sind. Sie selber haben die Alm moderiert.
Ganz
was
einfach.
Ist schlimmer dran?
Mich erinnert das immer an ein Laufhaus. Ein Herr betritt...
Also ein Puff.
Das haben Sie jetzt gesagt. Ich wollte es einfach schöner umschreiben.
Okay.
Ein Herr betritt die Bühne und alle Ladies sind wie Krabbelkäfer auf dem Rücken, sagen, ja, ich will und bin bereit und verhalten sich relativ unloyal, wenig solidarisch. Und für meinen Anspruch, einfach, das möchte ich nicht sehen im Fernsehen im Jahr 2017.
Nun wurde diese Kritik in der Emma veröffentlicht und die Herausgeberin der Zeitschrift Emma, Alice Schwarzer, ist unser Überraschungsgast am Telefon für Sie.
Oh nein, wie toll.
Hallo Frau Schwarzer.
Ja, hallo Sonja, hallo Herr Reichert.
Guten Tag. Frau Schwarzer,
guten Morgen, Alice.
Wie kam Sie bei der Emma auf die Idee, Sonja Kraus zu verpflichten?
Ja, also mir war aufgefallen, ein sehr schönes Gespräch von dir, Sonja, mit deiner Mutter in einer Frauenzeitschrift. Und das war so klug und so loyal und auch selbstironisch und so. Und das habe ich in der Emma-Konferenz erzählt. Und dann sagten alle, ja klar, die Sonja Kraus, die sagt doch auch immer, dass sie Emma liest und so. Und außerdem, die schreibt ja auch. Und dann habe ich gesagt, das ist doch der Knaller, dann soll die doch auch mal für uns schreiben. Ja, und so kam Sonja zu uns. Und dein erster Beitrag, wirst du vielleicht dich erinnern, das war 2012. Übrigens, in der nächsten Emma kommt wieder einer. Der hieß Blond und Feministin. Und bist dann gleich auf das Klischee gegangen. Ne? Wenn man attraktiv ist und blond, kann man doch keine Feministin sein, aber du bist ja eine.
Frau Schwarzer, nun wird Sonja Kraus in der Öffentlichkeit von vielen als TV-Blondine wahrgenommen. Wie nehmen Sie sie wahr?
für mich ist sowieso klar, dass diese ganzen Klischees einfach nur sind, um uns auseinander zu dividieren. Ja, die ist blond und attraktiv und trägt mal High Heels und dann muss ja die alle Schwarze was gegen die haben und so. Das ist natürlich alles stupide. Das überrascht mich keine Sekunde und Sonja ist ja auch nicht die Erste, die sozusagen beides bedient. Die sagt, ich kann das, wenn ihr wollt, ich kann klassisch attraktiv sein, aber ich habe eben auch einen Kopf.
Und ich wusste
diese
nicht,
Teilung, ja. Du machst diese Teilung in Kopf und Körper nicht mit und das ist eben gut.
Nein, und ich finde das auch unverschämt, dass wenn man annehmen sollte, dass man einer Feministin die High Heels oder den Lippenstift oder auch den Mikromini verwehrt.
Ich wollte mal zurückkommen auf den Bachelor, damit sind wir eingestiegen. 16.000 Frauen bewerben sich darum, sich diesem Typen da vor die Füße zu werfen, sage ich jetzt einfach mal. Was können Sie beide dagegen tun, dass das Frauen machen?
Ja, also ich meine, besser als Sonja eben gesagt hat, kann man es nicht sagen. Das ist natürlich wie ein Bordell. Und was können wir tun? Man kann nur aufklären und Angebote machen. Menschen sind frei. Man kann auch nicht immer böse den Finger heben. Man muss sich natürlich auch fragen, warum machen Frauen das und in welchen Zeiten leben wir? Und wir leben ja in Zeiten der Widersprüche, nicht? Einerseits dürfen wir den aufrechten Gang gehen, sind unabhängig, sind berufstätig. Im Prinzip stehen uns alle Türen offen. In Deutschland haben wir eine Kanzlerin und so weiter. Und gleichzeitig wird uns doch mehr denn je suggeriert, du musst eine dumme Schnute machen und dumm mit den Wimpern klimpern, damit du den Typen gefällst. Und das ist und bleibt das Wichtigste. Also das sind sehr widersprüchliche Zeiten und da muss sich jede durchfinden. Und da können Frauen wie Sonja Kraus und Ali Schwarzer nur sagen, guck mal, so geht's auch. Und du musst nicht auf den Bauch kriechen, auch nicht, wenn du blond bist und High Heels trägst. So, das sind Angebote. Wir sind Aufklärerinnen. Wir sind ja keine Erzieherinnen. Du bist Erzieherin von deinen beiden Söhnen.
Ach ja, die machen mich fertig. Ich tue mein Bestes.
Ich hoffe, dass die Frauen von morgen sich schon mal auf die beiden freuen dürfen, weil das emanzipierte Männer sind, oder?
Alice, ich versuche mein Möglichstes, aber ich sage dir, dieses kleine verkrüppelte Y-Chromosom macht mir manchmal wirklich einen Strich durch die Rechnung. Das ist ein harter Kampf.
Die Herausgeberin von Emma, Frau Schwarzer, ich danke Ihnen auf jeden Fall,
Alice,
dass Sie mitgemacht haben.
Ja, ich bitte Sie. Ist mir ein Vergnügen und eine Ehre. Tschüss, Sonja.
Tschüss nach Köln. Tschüss.
Und schönen Sonntag noch.
Danke, tschüss.
Sonja Kraus bleibt noch ein bisschen bei uns. Wir hören uns wieder in der nächsten Stunde hier in hr1. Oder wenn Sie die ganze Sendung noch mal als Podcast hören wollen, Sie finden sie unter hr1.de.
Der hr1 Podcast. hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Schönen guten Tag zur zweiten Stunde des hr1 Talks. Heute mit Sonja Kraus. Hallo Frau Kraus.
Hallo.
Nach einer langen Karriere im Privatfernsehen gehört Sonja Kraus jetzt zum Team der hr-Fernsehsendung Main Tower. Sie haben die ersten Sendungen schon moderiert. Gibt es da Unterschiede zu Ihrer Arbeit damals bei ProSieben?
Ach, kaum.
Bei ProSieben konnten Sie machen, was Sie wollten. Das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen.
Nein, das ist natürlich ein ganz anderes Genre. Und für viele kommt es sicherlich überraschend, dass ich plötzlich eine Live-Regionalnachrichten-Boulevard-Sendung moderiere. Aber das klappt durchaus gut. Und ich muss mich auch da nicht verstellen. Das ist definitiv eine andere Facette meiner Persönlichkeit, die ich da bedienen kann. Ich kann meine Texte selbst schreiben. Ich kann ein bisschen redaktionell mitarbeiten. Das ist einfach schön und macht sehr, sehr, sehr viel Freude.
Und Sie können mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren?
Ja.
Hat ja auch einen Vorteil. Früher mussten Sie fliegen oder mit der Bahn fahren, heute
genau.
Im Fahrrad.
Ich war einfach immer mindestens 4 Stunden unterwegs, wenn nicht 5. Und das ist ein absoluter Luxus. Ich kann morgens meine Kinder wecken, versorgen, verfrachten in Schule und Kindergarten und kann sie abends ins Bett bringen. Das ist Gold wert.
Sonja Kraus ist ja nicht nur TV-Moderatorin, sondern auch Buchautorin und damit Expertin für ganz unterschiedliche Themen, über die sie geschrieben hat. Männer, Bodies und Törtchen. Darüber reden wir gleich und wir reden über ein Tabu und werden dieses Tabu brechen. Was könnte das sein, Frau Kraus?
Och, ich kenne keine Tabus.
Wir reden über Geld.
Okay.
Haben Sie jetzt schon mehrfach selbst angeschnitten, das Thema.
Ich kenne keine Tabus.
Ja, aber wir werden mal drüber reden und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Sonja Kraus, heute unser Gast im hr1 Talk.
hr1. Genau meins.
Mein heutiger Gast hat verschiedene Konstanten im Leben, die immer mal wieder eine Rolle spielen, zum Beispiel Baustellen. Sonja Kraus hat ganz jung ein Haus gekauft und hat es dann renoviert. Das Know-how aus dieser Zeit hat sie dann in verschiedene Heimwerker-Sendungen einbringen können. Und dann gibt es noch die Bestseller Baustelle-Body, Baustelle-Mann und Baustelle-Baby. Sonja Kraus ist blond, sieht blendend aus, ist ein richtiger Hingucker. Die Tipps aus dem Buch Baustelle-Body scheinen zu wirken.
Ja, klar. Ich kenne diese ganzen Tricks und Kniffe aus, oh Gott, mittlerweile 30 Jahre Showbusiness und Modelleben.
Gucken eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen hin?
Keine Ahnung, aber ich hoffe beide. Also ich würde mir als Frau, ich genieße es selbst, wenn ich irgendwie visuelle Anreize, sei es männlich oder weiblich, geboten bekomme. Und deswegen, wir Frauen dürfen auch hingucken.
Aber den Männern müssen wir jetzt einen Zahn ziehen. Hingucken kann ja jeder, aber keiner darf sich Hoffnungen machen. Sie sind in einer festen Beziehung, mein Gott, das war ein bisschen umständlich formuliert. Sie sind vergeben und das schon seit Jahren.
Ja, ganz langweilig, ja, schon seit zwei Dekaden, also von daher.
Geht's in dem Buch Baustelle Mann um Ihren eigenen Mann oder um den Mann an sich?
Ach, um den Mann an sich. Ich meine, Baustelle Mann war ja das Erstlingswerk und es war gleich ein Nummer 1 Bestseller. Und das ist jetzt sicherlich noch zutreffend, aber es ist auch schon eben jetzt über 10 Jahre her. Heute, wenn ich irgendwie flirte, ich glaube, da wird es quietschen. Aber ich habe lustige, augenzwinkernde Anekdoten reingeschrieben und sicherlich ist das auch noch heute gültig.
Ich finde ja, Beziehungsratgeber sind grundsätzlich nur von Menschen erlaubt, die wissen, worüber sie schreiben und die im Zweifelsfall auch wissen, wie es geht. Und wenn sie seit so vielen Jahren mit einem und demselben Mann zusammen sind, dann wissen Sie, wie es geht, nämlich wie?
Mal mehr, mal weniger gut geht es. Aber das war ja auch kein Beziehungsratgeber, dieses Erstlingswerk damals.
Na, Sie haben schon geschrieben, wie man sich den Mann eventuell schön gucken muss, damit es funktioniert. Das geht ja nicht so sehr um Veränderung des anderen, oder?
Nein, das funktioniert auch nicht. Das kann man sich abschminken.
Lassen Sie uns über ein Tabu reden, über Geld.
Oha, ich wusste,
Sie haben das Thema von sich aus schon mehrfach angeschnitten.
Ja, also Geld ist vielleicht ein bisschen, sondern ich habe von finanzieller Unabhängigkeit geredet, wo ich noch viel mehr rein interpretieren kann. Geld allein, ja, fein, aber.
Wird man von Honoraren von ProSieben reich?
Also reich vielleicht nicht, aber wenn man bescheiden lebt und gleichzeitig das verdiente Geld anständig versteuert gut anlegt, dann kann man langfristig davon profitieren.
Das heißt, Sie können heute ruhig schlafen?
Ja, ich kann relativ ruhig schlafen. Also das ist immer so ein bisschen zweischneidig, finde ich. Ruhig schlafen bedeutet manchmal so ganz ignorant zu sein und es ist ja nicht sicher hundertprozentig in dieser Zeit.
Ist Ihre Angst, dass das Geld irgendwann mal nicht mehr reichen könnte? Gibt es sowas bei Ihnen?
Meine Angst ist viel größer, dass ich irgendwann nicht mehr physisch in der Lage bin zu arbeiten, also durch irgendeine Krankheit. Das ist wirklich das Einzige, wovor ich mich fürchte. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, aber ich fürchte mich durchaus vor Demenz, vor Schlaganfall, vor solchen Dingen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich Zuckerabstinenz lebe, das ist ja meine große Droge, aber das ist eine ganz andere Furcht. Solange ich irgendwie gesund bin und arbeiten kann, ich weiß ja mittlerweile, was ich für mich benötige, was ich im Monat an Ausgaben habe und dass ich sehr bescheiden leben kann. Also ich bin niemand, der irgendwelche Handtaschen spazieren trägt für mehrere hundert Euro oder irgendwie große Brillanten an den
Arbeiten Ohren. Können ist ein interessantes Stichwort. Wir leben in einer Zeit, in der Roboter und Algorithmen immer mehr Aufgaben übernehmen. Mit anderen Worten, es gibt für viele Menschen in Zukunft immer weniger zu tun. Ja. Einige wenige in der Gesellschaft werden dafür immer reicher. Müsste da nicht stärker umverteilt werden bei uns?
Sicherlich, aber es müsste vor allen Dingen umgedacht werden. Also von der einen Seite Steuersystem vereinfachen, sodass ich auch verstehe, was ich beim Steuerberater tatsächlich unterschreibe. Zum anderen eben auch eine klarere Struktur und vielleicht auch eine härtere Struktur da anwenden. Weil ich bin immer eine harte Arbeiterin auch gewesen und hart gegenüber mir selbst. Und trotzdem realisiere ich, dass es da Leute gibt, die das nicht schaffen. Auf der anderen Seite habe ich auch eine Anspruchshaltung an die Menschen, die in Deutschland leben und die Sicherheit, die wir hier als Geschenk empfangen, schon seit so langer Zeit. Man muss sich auch mal Gedanken machen, wie lange wir jetzt schon in einer friedlichen, doch durchaus sozial guten Situation leben. Historisch gesehen ist das extrem lang. Dementsprechend sollte man auch immer ein bisschen das Augenmerk haben, dass das auch mal zu Ende gehen kann.
Die Fernsehmoderatorin und Buchautorin Sonja Kraus ist heute unser Gast in HR1.
HR1. Genau meins.
Genau meins.
Der HR1-Talk heute mit der Fernsehmoderatorin und Buchautorin Sonja Kraus. Wir kommen zum HR1-Fragebogen, Frau Kraus. Die erste Frage des Fragebogens, die dürfte eigentlich für jemanden, der ein Buch über Törtchen geschrieben hat, kein Problem sein. Bitte kurze Antworten, manchmal reicht einfach ein Wort.
Oha, ich versuch's.
Ja. Also, wir versuchen's. Was kostet ein Pfund Butter?
Bio?
Ja, sie verschaffen sich nur Zeit,
nein,
weil sie es nicht wissen.
Nein, aber es gibt ja da unglaubliche Unterschiede.
Also Bio-Butter wegen mir.
Also die ich kaufe fair, kostet 1,39.
Meine schönste Reise war?
Ich hatte viele schöne Reisen, sorry.
Stolz bin ich darauf?
Finanziell unabhängig zu sein.
Mein Lieblingsessen ist?
Oh, alles.
Ich hasse
Schokolade.
Ich hasse es, wenn?
Meine Jungs mich so fertig machen.
Glück bedeutet für mich?
Ein Morgen, an dem alles gut gegangen ist, ohne Theater.
Ich höre im Radio gerne?
Musik.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass alle mitreden dürfen, natürlich.
Bereut habe ich?
Nichts.
Unterschätzt wird an mir?
Manches.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Ayan Hirsi Ali.
Peinlich war mir zuletzt?
Als ich eingeschlafen bin im Flugzeug und jemanden die Schulter voll gesabbert habe.
Der Glaube?
An dich selbst ist wichtig.
Ich habe Angst vor?
Krankheit.
Treue?
Bin ich?
Mein Lieblingsfilm?
Oh, Thelma und Louise, uralt.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Oh, so vielen.
Ich wäre gerne?
Ein Vogel.
Und dann spielen wir natürlich noch einen weiteren Musikwunsch für Sie. Hier kommen die Red Hot Chili Peppers mit Californication.
Dankeschön.
Anthony Kiedis, der Sänger der Red Hot Chili Peppers, da gibt es ja eine Verbindung, jetzt nicht direkt zu Ihnen, aber zumindest zu etwas, was Sie früher mal gemacht haben. Der war ja mit Heidi Klum zusammen. Also zum
Ach, wie schrecklich ist das, dass man bei einem Sänger das Erste auf den Tisch bringt, ist irgendetwas Amoröses.
Also Sie finden, das war jetzt eine unpassende Bemerkung.
Nein, aber es ist doch lustig. Also ich meine, bei Anthony Kiedis denke ich jetzt nicht an sein Tete-a-Tete mit Heidi, sondern ich denke eher irgendwie an seine Musik und an L.A. und an seine indianische Abstammung und solche Sachen.
Ach so, gut. Also hier kommen die Red Hot Chili Peppers.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
Der HR1-Talk heute mit Klaus Reichert und Sonja Kraus. Hallo Frau Kraus.
Schönen guten Tag.
Als Moderatorin im Fernsehen ist man nicht nur auf sein gutes Aussehen angewiesen, sondern natürlich auch auf ein möglichst positives Image. Wenn man Artikel über Sie liest, Frau Kraus, dann kommen erstmal die üblichen blonden Klischees und dann ändert sich der Ton manchmal in den Artikeln, wird geschrieben, wie klug und belesen Sie sind. Worüber man nie liest, irgendwelche Skandale oder irgendwelche dunklen Seiten. Gibt es keine oder sind Sie einfach geschickter im Verbergen von sowas?
Ich bin glaube ich, stinklangweilig. Daran liegt's. Ich habe keine Zeit für großartige Eskapaden.
Es gibt doch etwas in Ihrem Leben, was im Allgemeinen nicht so schön ist, beziehungsweise so wahrgenommen wird. Ich finde es okay, muss ich sagen, weil mir geht es eigentlich genauso. Sie sind nachtragend und haben dazu noch ein Gedächtnis wie ein Elefant.
Ach, das mit dem Gedächtnis wie ein Elefant, das würde ich heute nicht mehr so unterschreiben. Aber wenn man mir mal auf die Füße getreten ist, also da muss man schon wirklich mit sehr spitzen Absätzen drauf rumgetrampelt sein, dann kann ich durchaus nachtragend sein. Ja, und dann vergesse ich das auch nicht. Und ich arbeite aber immer da dran. Aber das ist wirklich wahr.
Sie arbeiten immer an der Rache oder daran, nicht
Ach,
mehr nachtragend
nee, also,
zu sein?
So weit gehe ich nicht. Also ich bin nicht rachsüchtig, aber ich vergesse das einfach nicht. Denn ich versuche möglichst warmherzig und mit der gehörigen Portion Vorschusslorbeeren auf die Menschen zuzugehen. Und das halte ich auch eisern ein. Und da muss man mir schon eine sehr große Watschen, wie die Bayern sagen, verpassen, dass ich das dann einstelle und mich dann vehement zurückziehe.
Sonja Kraus, heute unser Gast im HR1-Talk. Gleich reden wir über Schönheit und wie man sie möglichst lange erhält. Und ein Musikwunsch, der passt auch noch in die Sendung. Hier kommt Gossip mit Heavy Cross. Und ich sage nichts über Beth Ditto. Gar nichts. Sie werden kein Wort hören, keine Bemerkung.
Warum?
Mit wem Sie irgendwie mal...
Ach so, ja.
Nein, ich sage nichts. Wir spielen die Musik. Heavy Cross. Wenn es um Schönheit geht, dann ist ja oft Märchenstunde in den Medien. Da sitzen Männer und Frauen mit straffen Gesichtern und erzählen was von ausreichend Wasser trinken und genügend Schlaf. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Es kommt der Tag, an dem hilft nur noch entweder die Falten akzeptieren oder zum Schönheitschirurgen gehen. Im H1-Talk heute zu Gast Sonja Kraus. Frau Kraus, Sie werden im Juni 44. Ist es ein Problem?
Nö. Also solange alles noch gesund ist, ist das wirklich kein Problem.
Warum tun sich viele Leute in der Unterhaltungsbranche so schwer mit dem Thema? Warum ist es überhaupt ein Thema?
Ich glaube, das Thema ist deswegen so groß, weil viele fühlen sich natürlich, also es geht mir ganz genauso, eigentlich genauso wie in dem Alter von 20. Und wenn man dann in den Spiegel guckt, dann denkt man so, oh, Himmel, es hängt. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und da gehört eine gehörige Portion Akzeptanz dazu, ohne irgendwie frustriert und depressiv zu werden, dass dann irgendwie die Fassade des Hauses nicht mehr ganz so zum Dachgeschoss passt.
Man wird ja immer gesagt, das Fernsehen und das Kino mit den Schönheitsidealen, die da gezeigt werden, die verführen dazu, dass zum Beispiel junge Mädchen falschen Schönheitsidealen nacheifern und dann magersüchtig werden. Also jetzt mal, um ganz krass das mal zu sagen. Haben Sie manchmal Schuldgefühle, dass da junge Mädchen nachts ins Kopfkissen weinen?
Schuldgefühle?
Weil Sie ja schon mit an diesen Schönheitsidealen auch arbeiten.
Naja, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich versuche die ja auch immer so ein bisschen bloßzulegen, indem ich ganz drastisch ehrlich sage, wie was gemacht wird. Und damit meine ich jetzt nicht, das ist nicht mein Spezialgebiet, wie das Skalpell in irgendwelchen Nasen angelegt wird, denn meine ist immer noch krumm und bucklig. Aber die Tricks und Kniffe, die, wie man sozusagen diese, ich sage immer, die Zaubernüsse von Aschenbrödel anwenden kann, um eben zu tricksen, wenn es mal nötig ist. Aber das genau. Genau diese Tricks geben mir persönlich so eine Souveränität, dass ich einfach auch morgens, wenn ich aus dem Bett falle und in den Spiegel gucke, mit mir leben kann und notfalls auch meine Kinder ungeschminkt und ungewaschen wegbringen kann, wie jede versiffte Mutti, die überfordert ist. Also von daher...
Wovon reden Sie? Was sind das für Tricks?
Das sind einfach Tricks, über die lange oder eigentlich nie jemand geredet hat, die man aber mitbekommt. Ob das jetzt ein Zellophanfolienkorsett zum Wegdrücken von Babyfunden ist, ob es...
Sie wickeln sich in Frischhaltefolie ein? Also Sie haben das mal gemacht?
Ja, das ist okay. So ein Trick, der kommt eigentlich aus der Transvestie. Damals gab es noch nicht so diese Spezialhöschen, die gewisse Teile weggedrückt haben. Und so kann man eben auch Funde wegdrücken. Genauso, man kann Busen hochkleben, der nicht mehr ganz so straff ist und schwuppdiwupp hat man ein Dekolleté, als wäre es vom Onkel Doktor hingezaubert. Solche Tricks gibt es und gerade in Baustelle Buddy hatte ich die halt en masse aufgezählt und bin damit immer sehr offen umgegangen und ich glaube, das ist auch primär der Grund, warum Sie mich jetzt auf das Thema Schönheit, ist ja nicht mein Spezialgebiet, ansprechen. Aber ich bin sehr offen und ich werde halt auch immer wieder, was manchmal ein bisschen nervig ist, darauf angesprochen, ja Frau Kraus, Sie benutzen ja auch Botox. Ja, zweimal im Jahr lasse ich mir die Denkerstirn hier, 1, 2, 3, 4, lahmlegen, weil das ist das Einzige.
Das muss aber jetzt schon eine Zeit lang her gewesen sein, weil Sie können die Stirn, zumindest haben Sie es eben
die
gemacht.
Die kann ich immer bewegen.
Sie haben das...
Die kann ich immer bewegen.
Ich weiß nicht, Sie haben die Stirn im schweren Falten gelegt.
Ja, aber das ist halt auch das Ding, viele übertreiben müssen. Die können sich dann nicht mehr bewegen. Es geht nur darum, dass man sozusagen die Spuren des Älterwerdens ein bisschen mindert.
Nun, wenn wir immer älter, das ist schön und in Silicon Valley wird hart daran gearbeitet, dass wir irgendwann gar nicht mehr sterben. Nun heißt es ja nicht, dass wir unser Leben lang aussehen wie 30. Das ist etwas, was wir nicht bedenken, wenn wir immer älter werden wollen, sondern mit 130, dann sehen wir eher aus wie chinesische Faltenhunde.
Das ist ja auch gut, so runzlig wie eine alte Baumrinde, so stelle ich mir das auch vor. Irgendwie in den Sonnenuntergang schauen und nur noch schreiben oder notfalls stricken.
Und ich als Mann, also jetzt mal für alle Männer gesprochen, kann ich auch irgendwas verbessern?
Naja, Selbstverbesserung ist ja immer angesagt, aber ich finde, die Männer haben sich ja schon verbessert. Ne? Also Haare werden mittlerweile entfernt, es wird Deodorant benutzt. Ich glaube, vor 50 Jahren war das nicht Usus.
Sonja Kraus, heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Hier ist der HR1 Talk am Sonntagvormittag. Die Sendung ist ja so eine Art Frühshoppen, nur ohne Shoppen. Wobei, wenn man heute Shoppen sagt, meinen die Leute was ganz anderes, als eigentlich gedacht war. Sonja Kraus ist heute mein Gast im HR1 Talk. Was denken Sie, wenn ich Shoppen sage?
Ich denke durchaus ans Einkaufen.
Also 73 sind Sie geboren, aber den internationalen Frühshoppen, den... könnten Sie auch noch mitbekommen haben,
also ja,
die Sendung vormittags,
aber
sonntags,
klar,
wo viel geraucht wurde und auch ordentlich gebechert. Ne?
Ja.
Was ist denn Ihre früheste Erinnerung?
Das sind irgendwelche Bilder und Puh.
Aber Erinnerungen an die 80er haben Sie schon, 73 geboren. 80er,
natürlich, da war, Entschuldigung.
Naja, ja, es kann ja sein. Also ich meine,
80er, das hat mich
viel
geprägt.
Wer viel feiert, der vergisst auch manchmal.
So
viel.
Schlimm ist es nicht.
Nein, nein.
Nee, so weit ist es nicht gekommen. Aber durchaus, ja klar, die 80er haben mich auch geprägt. Sei es von der Musik her, sei es durch dieses ganze obskure, abstrakte, mein Kunstverständnis, mein ganzer Geschmack ist dadurch geprägt worden, klar.
Gefeiert wird auch beim Love Ball und zwar für einen guten Zweck. Frau Kraus, was ist der Love Ball und was ist Ihre Aufgabe da?
Ach, ich bin Botschafterin des Love Balls und das ist einfach ein großartiger Ball zugunsten der AIDS-Hilfe und es ist ein schöner Ball, der so ein bisschen vielleicht an das große Wiener Modell des Live Balls anknüpft und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept und da darf es ruhig ein bisschen skurril zugehen und es wird halt Geld gesammelt wie auf einem ganz normalen Ball, aber das Ganze ist ein bisschen wilder, bunter und durchgeknallter als vielleicht ein ganz normaler.
Kim Wilde wird da in diesem Jahr auftreten.
Ja,
das
wie cool ist das?
Programm. Und dann gibt es natürlich DJs, es gibt leckeres Essen und ja, es wird ordentlich die Nacht durchgefeiert. Im Palmgarten wird
Im
das
Im Palmgarten, das ist eine tolle Location und wirklich so schön.
Die Tickets kosten richtig Geld. Das dann natürlich an die Frankfurter AIDS-Hilfe geht, klar. Bei uns können Sie zwei Tickets gewinnen. Einfach auf hr1.de klicken und uns schreiben, warum Sie die Tickets verdient haben.
Toi, toi, toi.
Sonja Kraus, heute am Muttertag. Wenn Sie jetzt gleich nach der Sendung nach Hause kommen, wartet da eine Überraschung für Sie? Sind die Kinder da schon groß genug für, um sich für den Muttertag was auszudenken?
Naja, die haben natürlich im Kindergarten und in der Schule so eine Kleinigkeit gebastelt. Und ich habe immerhin schon zwei feuchte, klebrige Küsse eingeheimst, bevor ich jetzt hier Richtung HR gedackelt bin. Und das reicht ja auch vollkommen.
Ihre Mutter lebt bei Ihnen im Haus.
Ja.
Sie sind eine große Wohngemeinschaft, aber Sie haben jetzt nichts für Sie gebastelt oder sowas, oder?
Nein, meine Mama und ich, wir besprechen uns halt immer, was wir uns gönnen. Und wir machen meistens sowas, dass wir entweder in eine Ausstellung gehen, einen Museumsbesuch oder auch Palmgarten, gutes Beispiel, irgendeine Ausstellung dort besuchen oder ganz kurz vorne, ich meine, das Wetter ist ja so langsam in die Richtung, dass man auch mal wieder so eine schnöde Schifffahrt machen kann. Das stehen wir auch total drauf.
So mit
drauf.
Dem Köln-Düsseldorfer den Main runter,
ganz
ein
genau
Stück den
sowas.
Rhein runter. Ja,
ganz
schöne Idee.
Genau. Und dabei ein Eis schlecken, ja, einfach Zeit miteinander verbringen und mal Danke sagen.
Nun leben Sie ja in einer Familiensituation, die viele Leute so nicht mehr kennen. Das heißt, mehrere Generationen unter einem Dach. Es gibt Ihre Kinder, es gibt Sie und Ihren Lebensgefährten. Verheiratet sind Sie nicht? Wenn man recherchiert, liest, steht immer überall, ich bin nicht verheiratet.
Ja, für mich ist das überhaupt kein Thema. So irgendwie viele Freunde sind jetzt schon in der Nachscheidungsphase. Und so das Thema Ehe ist bei mir durchaus nicht so romantisch behaftet.
Lassen Sie uns trotzdem über die Vorteile des Zusammenlebens noch ganz kurz reden, was mehrere Generationen angeht. Also Ihr Mann ist da, der Lebensgefährte, wie sagen Sie, sagen trotzdem Ihren Mann oder Ihr Mann, das ist albern, ne?
Ja.
Also finde ich auch. Wenn man,
mein Freund ist nach 20 Jahren und in meinem Alter irgendwie nicht mehr so mein Freund.
Ja, Lebensgefährte klingt, das klingt so nach...
Lebensabschnittsgefährte
klingt
ist
schon
noch
nach Gütertrennung eigentlich, ja. Na, gut, also wenn man jetzt da zusammenlebt, was hat das für Vorteile? Also jetzt, wenn man Ihre Mutter damit einschließt.
Ach, meine Mutter ist die gute Seele des Hauses. Die kümmert sich darum, dass der Briefträger sein Dankeschön-Geld um die Weihnachtszeit bekommt, die ist für den Garten zuständig. Und es ist ein beruhigendes Gefühl, sie da zu haben. Und es ist auch eine schöne Gemeinsamkeit einfach.
Wie sprechen Sie Ihre Mutter an? Sagen Sie Mama, sagen Sie Mutter, sagen Sie den Vornamen?
Ich sag Mama und gelegentlich rufe ich halt auch mal irgendwie im Zuge meiner Kinder, Oma, komm mal schnell runter.
Also dann sagen wir jetzt am Muttertag einfach mal
Dankeschön.
Danke Mama.
Ja, danke Mama.
Gut, wir haben noch eine Tradition hier in der Sendung. Am Ende bekommen wir von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit. Es gibt auch Leute, die sagen einfach ein Gedicht auf. Irgendwas. Es muss sich auch nicht unbedingt reiben, Frau Kraus.
Naja, also meine Lebensweisheit hat den Titel eines Buches, das ich geschrieben habe, nämlich Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila.
Sonja Kraus, danke für Ihre Zeit und schönen Muttertag.
Danke für das tolle Gespräch und liebe Grüße an alle Hessen.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.